Radio Oldtimer Specials.
Hallo und schönen Tag, liebe Hörer von Radio Oldtimer. In unserer Serie Oldtimer – Zu schade zum Vergessen stellen wir Ihnen heute einen vierrädrigen Veteranen vor, der zu den ersten deutschen Nachkriegsautos zählte und eigentlich schon damals ein Oldtimer war. Es geht um den Ford Taunus, an den man sich heute gerne als Buckeltaunus erinnert, wegen seines rundlichen Hecks.
Deutschland 1945. Der Krieg war vorbei. Doch die Industrie des Landes lag in Trümmern. Nur langsam kam die produzierende Wirtschaft wieder in Gang. Auch bei Ford in Köln dauerte das seine Zeit. Das Fordwerk in Köln-Niehl am Ufer des Rheins hatte im Krieg ebenfalls gelitten. Nicht durch Fliegerbomben, sondern durch Artilleriebeschuss, als die deutschen Truppen in der Endphase der Kämpfe die heranrückenden alliierten Streitkräfte über den Fluss hinweg unter Feuer nahmen. Die Schäden waren aber geringer als beim Rest der deutschen Automobilindustrie. Lastwagen hatte man in Köln-Niehl schon gleich nach Kriegsende wieder produziert. Die Herstellung von Personenwagen war jedoch vorerst nicht erlaubt. Nur Reparaturaufträge konnten ausgeführt werden. Für Ford kam das Problem hinzu, dass man seine Karosserien bei dem darauf spezialisierten Hersteller Ambibud in Berlin hatte fertigen lassen. Für Ford kam das Problem hinzu, dass man seine Karosserien bei dem darauf spezialisierten Hersteller Ambibud in Berlin hatte fertigen lassen. Dessen Anlagen wurden jedoch von den Sowjets demontiert. Und nur der Tatsache, dass Ford ein amerikanisches Unternehmen ist, war es wohl zu verdanken, dass die Russen die Presswerkzeuge für diesen Kunden schließlich herausrückten. Damit war auch klar, welches Modell man beim Neustart nur bauen konnte. Eines, das man schon einmal hatte. An Neukonstruktionen war ohnehin nicht zu denken. Auch anderswo musste man notgedrungen auf Typen der End-30er Jahre zurückgreifen. So bei Daimler-Benz auf die Limousine 170V, bei Opel auf den Mittelklasse Olympia und den Oberklasse Kapitän und bei Ford folgerichtig auf den Taunus. Ihn hatte man 1939 als Nachfolger des Modells Eifel ins Programm genommen. Er war die erste eigene Konstruktion des deutschen Ford-Zweigs. Sein Name passte in die Reihe ähnlicher Bezeichnungen, mit denen sich Ford als deutsches Unternehmen darstellen wollte. So gab es neben Eifel und Taunus die Vorkriegsmodelle Köln und Rheinland. Vom ersten Taunus hatte Ford bis 1942 rund 7000 Einheiten produziert. Auf wegen dieser Erfahrungen bot er sich für den Neustart an. Und der erfolgte 1948 auf der Hannover Messe.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit unserem Beitrag Oldtimer – Zu schade zum Vergessen.
Dort stellte sich der scheinbar neue Ford Taunus vor. Zunächst nur in der Standardversion. Er kam gut an. Kaum zwei Jahre später fertigte Ford in Köln schon 140 Einheiten am Tag. Dass in Deutschland während des Krieges keine Weiterentwicklung ziviler Personenwagen stattgefunden hatte, merkte man dem Buckeltaunus natürlich an. Aber die Ansprüche der Käufer waren ja ebenfalls gedämpft. Hauptsache ein neues Auto. Vieles am wiedergeborenen Ford Taunus hinkte schon bei seinem Vorkriegsstart hinter dem Stand der Technik her. Das fing an beim Motor. Er war seitengesteuert, hatte also seitlich stehende Ventile. Das führte zu einer ungünstigen Brennraumform, die dem Benzinverbrauch nicht zuträglich war und erschwerte die Korrektur des Ventilspiels. Dass der Zylinderkopf da nur ein leicht zu demontierender Deckel war, konnte man kaum als Vorteil werten. Gleichfalls ein Relikt aus früherer Zeit war die pumpenlose Wasserkühlung des Motors. Bei dieser sogenannten Thermosiphonkühlung zirkuliert die Flüssigkeit nur dank der je nach ihrer Temperatur unterschiedlichen Dichte. Heißes Wasser steigt nach oben, kälteres sinkt ab. Der Nachteil: man braucht einen großen Kühler, der zudem möglichst hoch angebracht werden muss. Ein heutiger Autobahnstau bei Sommerhitze wäre mit diesem System kaum zu bestehen. Fast schon vorsintflutlich am Taunus war die starre Vorderachse. Starre Hinterachsen gab es auch nach dem Krieg noch lange. Doch vorn waren die Starrachsen längst von einzelnen aufgehängten Rädern abgelöst worden. Mit verbessertem Federungskomfort. Nicht der letzte Schrei waren auch die Scherenstoßdämpfer des Taunus. Denn die moderne Teleskopbauart hatte sich anderwärts schon durchgesetzt. Der Plattformrahmen, mit dem der Aufbau verschweißt war, konnte genauso wenig als zukunftsträchtig gelten. Denn die selbsttragende Karosserie hatte bereits vor dem Krieg ihren Siegeszug angetreten. Die durchgehende Sitzbank vorn, ein Gruß aus Amerika, war in Europa ebenfalls auf dem Rückzug. Der Taunus hatte sie noch, ohne dass sie Platz für drei geboten hätte. Anderes am Taunus war zwar nicht fortschrittlich, doch damals ganz normal. Dazu gehörten das Getriebe mit nur drei Gängen, deren erster nicht einmal synchronisiert war, das 6-Volt-Bordnetz und das Fehlen einer serienmäßigen Heizung. Gegen Aufpreis gab es eine nachrüstbare Bosch-Heizung, die mit Wärmetauscher und Lüfter einen Teil des Beifahrerfußraums beanspruchte. Damit sie ordentlich wärmte, musste ein optionaler Thermostat im Kühlkreislauf eingebaut werden. Ganz aktuell war dagegen das hydraulische Bremssystem des Ford. Anderswo, etwa beim VW Käfer, gab es noch Seilzugbremsen.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit unserem Beitrag Oldtimer zu schade zum Vergessen.
Wie den Käfer konnte man den Buckeltaunus nur als Zweitürer kaufen. Im Gegensatz zum VW hatte er freilich einen auskömmlichen, von außen zugänglichen Kofferraum. Das machte ihn zum besseren Familienwagen. Fords nicht ganz neuer Taunus musste sich stets am Volkswagen-Käfer messen lassen. Der war zwar ebenfalls ein Vorkriegskind, doch in vielen Details einfach genialer konzipiert. Indes galt der Taunus gegenüber dem Allerwelts-VW schon als etwas Exklusiveres. Der Buckeltaunus von 1948 war zu seiner Zeit zumindest untere Mittelklasse. Das entspricht nicht heutigen Maßstäben, denn mit 4,6 Meter war er kaum länger als ein heutiger Ford Fiesta und der ist eindeutig ein Kleinwagen. Der Ahne galt aber als recht geräumig, auch wenn ein mächtiger Getriebe- und Kardantunnel den Fußraum einengte. Für einen leichteren Einstieg nach hinten schwenkten die Vordersitzlehnen schräg nach vorn. Zur Sommerbelüftung gab es eine große Klappe vor der Windschutzscheibe. Im Kofferraum lag ein ausgewachsenes Reserverad, doch der Rest des Volumens war durchaus reisetauglich. Dass die Türen hinten angeschlagen waren, heute nennt man das Selbstmördertüren, verwunderte seinerzeit noch niemanden. Ebenso wenig, dass die Frontscheibe mit einer Strebe zweigeteilt war. Nun ja, auch der Käfer hatte ja noch sein Brezelfenster hinten.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit unserem Beitrag Oldtimer zu schade zum Vergessen.
Der Vierzylindermotor mit 1,2 Liter Hubraum leistete 34 PS. Als Dauerleistung waren 30 PS angegeben. Das reichte gerade mal für knapp 100 Kilometer je Stunde. Der Käfer war mit seinen 25 PS schneller. Und zwischen 8 und 9 Liter Verbrauch waren normal. 38 Liter passten in den Tank. Statt der Mittelschaltung konnte man eine Lenkradschaltung bekommen, die mit ihren sehr langen Wegen kaum Freude bereitete. Der Fahrkomfort hielt sich in Grenzen. Zwar waren die beiden Sitzbänke weich gepolstert, nach heutigen Begriffen zu weich, doch die Starrachsen mit Querblattfedern sorgten für lästige Nick- und Wankbewegungen der Karosserie, obwohl sie Unebenheiten recht ordentlich schluckten. Ans Kurvenverhalten wurden zu des Buckeltaunus-Zeiten noch keine allzu hohen Ansprüche gestellt. Man ließ es da, auch wegen der gefühllosen Lenkung, am besten langsamer angehen. Immerhin war der Ford keine Heckschleuder wie der Käfer. Die Ausstattung war versionsabhängig. Das Modell Spezial war üppiger bestückt als die Standardausführung. Zum Beispiel mit einem pompös verchromten Kühlergrill und einem größeren Rückfenster. Zeituhr, Kühlwasserthermometer, Kofferraumbeleuchtung und Türtaschen. Das spätere Topmodell Deluxe erkannte man an der durchgehenden Frontscheibe. Der Tester der Motorrundschau, eines damals renommierten Fachblatts, stellte dem Buckeltaunus ein verständnisvolles Zeugnis aus. Er sei, so schrieb er, sorgfältig entwickelt, soweit das bei einer Standardbauart möglich sei. Natürlich waren die Autos in den 50er Jahren noch anfälliger und wartungsbedürftiger als ihre heutigen Nachfahren. Aber Fords Buckeltaunus stellte seinen Eigner häufiger als etwa der VW Käfer vor Reparaturaufgaben, die er freilich oft mit geringem Aufwand selber lösen konnte. Das fing an mit Wartungsintervallen, die allerdings für die damalige Zeit durchaus nicht unüblich waren. Alle 1500 Kilometer musste der Ford zum Ölwechsel. Jeweils 3 Liter waren dann fällig. Inspektionen standen alle 4500 Kilometer an, waren allerdings auch meist schnell erledigt. Vergaser und Zündung erforderten besondere Aufmerksamkeit. Die Unterbrecherkontakte und den Elektrodenabstand der bei diesem Motor leicht zugänglichen Zündkerzen konnte auch der Laie ohne Mühe kontrollieren. Das Vergaserreinigen war schon etwas für Fortgeschrittene. Experten rüsteten einen Vergaser mit Beschleunigungspumpe nach, denn diese Bauart hatte der Taunus noch nicht. Das war eine lohnende Investition, denn danach war das Auto nicht mehr wiederzuerkennen, im positiven Sinn. In den Wintern, die damals noch kälter waren, erwies sich die Motorkühlung als so überdimensioniert, wie sie im Sommer oft unzureichend war. Als Abhilfe bot der Teilehandel Kühlerjalousien an, deren Stellung vom Innenraum her über ein Kettchen reguliert wurde. Zur Überwachung des Einsatzes war es hilfreich, in der Spezialversion des Taunus mit ihrem Kühlwasserthermometer zu sitzen. Verbesserungsbedürftig waren auch die winzigen Rückleuchten. Hier war Kreativität gefragt. Als ultimative Lösung bot sich Ersatz aus dem Lastwagenlager an. Mit einigen Schwachstellen konnte der Buckeltaunus ganz schön nerven. Eine davon waren die Querblattfedern. Waren sie nicht mehr taufrisch, konnten einzelne Blätter des dicken Pakets brechen. Und das wurde oft erst bei der nächsten Inspektion bemerkt. Immerhin konnte man sie auch einzeln auswechseln, was mit einigem Aufwand verbunden war. Feuchtigkeit aus dem Zündverteiler zu entfernen, war dagegen eine leichte Übung, die aber beim Laternenparken nicht selten anstand. Als nicht sehr haltbar erwiesen sich bei dem Ford auch die Tachometerwellen. Und der Lüfter der Bosch-Heizung erschreckte bisweilen mit argen Geräuschen, die mit einigen Tropfen Öl zu beheben waren.
Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.
Und weiter geht es mit unserem Beitrag Oldtimer zu schade zum Vergessen.
Ein ärgerlicher spezieller Schwachpunkt waren die 2 sogenannten Getriebestreben, deren zuverlässiges Funktionieren offenbar unerlässlich war. Immer mal brach eine davon. Dann schüttelte sich das Auto beim Losfahren fürchterlich. Auswechseln war im Do-it-yourself möglich. Vom Innenraum her und mit einigen Fingerverrenkungen. Man hatte bald Routine darin. Doch einige Flüche waren dabei immer fällig. Der Buckeltaunus von Ford ist ein Stück frühe Nachkriegsgeschichte der deutschen Motorisierung. Ein Auto mit wenigen Stärken und vielen Schwächen, aber für alle, die ihn hatten, ein Schimmer Hoffnung auf wieder bessere Zeiten. Die kamen dann auch und mit ihnen schließlich auch bessere Autos. Der Ford Taunus wurde bis 1952 gebaut. Zur 2-türigen Limousine hatte sich im Laufe der Jahre noch eine Fülle von Varianten mit Sonderkarosserien gesellt. Das wurde ermöglicht durch den Plattformrahmen, der sich für die Montage spezieller Aufbauten gut eignete. So gab es unter anderem 2- oder 4-sitzige Cabriolets von den Karossiers Deutsch, Migueux, Karmann, Drautz, Bauer und Drews. Dazu Coupés, Kombis sowie auf verlängertem Radstand 4-türige Limousinen mit 6 Sitzen, die meist als Taxis eingesetzt wurden. Vor allem die Cabrios waren durchaus schick. Sie konnten zumindest in offenem Zustand der Biederkeit der Taunus-Limousinen einen dezenten Charme entgegensetzen. Vom Nachkriegsbuckeltaunus wurden von Ford rund 74.000 Exemplare gefertigt. Nicht gerechnet die Fahrgestelle für Sonderaufbauten. Nur wenige davon haben bis heute überlebt. Die meisten hat der Rost gefressen und den Limousinen traute ohnehin niemand Oldtimer-Qualitäten zu. Mit der Renaissance der 50er Jahre im Bewusstsein der Nachkommen findet aber auch der Buckeltaunus heute wieder Interesse. Die wenigen verbliebenen Exemplare werden zu stattlichen Preisen gehandelt oder zumindest angeboten. Das gilt vor allem für Cabrios. Für ein Stück in offenbar erstklassigem Zustand gab es dieser Tage im Internet ein Angebot für 40.000 Euro. Für eine Limousine wurden knapp 11.000 Euro gefordert. Nicht ganz günstig dürfte es bei der Ersatzteilbeschaffung aussehen, besonders bei den üblichen Engpässen wie Gummidichtungen. Der Buckeltaunus, sein Name deutet es an, war ein Vertreter jener Two-Box-Karosserien, die im Amerika der 30er Jahre beliebt waren. Und er nahm in der Tat Anleihen bei Modellen der Ford-Marken Lincoln und Mercury. Diese Bauart ohne separaten Kofferraum bot zumindest optisch den Eindruck, aerodynamisch günstiger zu sein. Zwar sollte der VW Käfer dieses Design noch über Jahrzehnte weitertragen, doch für Ford hatte beim Buckel-Nachfolger, dem 12M mit der Weltkugelnase, schon die Stunde des Stufenhecks geschlagen. Kurze Zeit wurden die beiden so unterschiedlichen Generationen noch nebeneinander produziert. Dann kam das Aus für den braven Buckel. Etwas dürfte ihn dennoch gefreut haben. Seinen alten seitengesteuerten Motor musste der 12M übernehmen.
Das war ein Beitrag von Dr. Gerold Lingnau aus Eppstein, Automobiljournalist und Fahrzeughistoriker.
Radio Oldtimer, die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.